Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis. Wir produzieren christliche Audiomedien zu Themen wie etwa Lebenshilfe, Mission oder auch jüdisches Leben. Unsere heutigen Themen: Thema 1, missionieren oder missioniert werden, wenn Muslime Christen begegnen. Der Text des Missionsleiters Friedemann Wunderlich dauert etwa 12 Minuten und danach geht es direkt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Albrecht und Andrea. Im Interview geht es um ein soziales Projekt mit behinderten Kindern. Daneben erzählen Albrecht und Andrea von Menschen, die an den Folgen sexueller Gewalt leiden und von Gottes Heilung und Vergebung. Am Mikrofon Alexander Schmidt. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Missionieren oder missioniert werden, wenn Muslime Christen begegnen. In den 1960er und 1970er Jahren kannte ich den Islam nur aus Karl-May-Büchern und von einigen wenigen Missionsberichten aus fernen Ländern. In meiner Schulklasse gab es nur eine Handvoll ausländischer Mitschüler muslimischen Glaubens. Die Religion spielte bei uns im Miteinander keine Rolle, wir spielten miteinander Fußball. In der Öffentlichkeit wurde bis in die 1980er Jahre kaum über den Islam gesprochen. Wir Deutschsprechende in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland gingen davon aus, dass die Gastarbeiter irgendwann wieder zurück in ihre Heimatländer gingen. Ende der 1980er Jahre verschwand dann der Begriff Gastarbeiter und Integration wurde zum Thema, zunächst in der Gesellschaft und etwas zeitversetzt in den Kirchen und Gemeinden. Die Zahl der Gastarbeiter muslimischen Glaubens wurde in westlichen Ländern lange Zeit gar nicht erfasst, weil Religion für Europäer eine Privatangelegenheit war. 1960 gab es zum Beispiel in Deutschland nur ca. 20.000 Muslime. 1980 waren es bereits mehr als 1 Million und heute, nach der Flüchtlingswelle 2015 und 16, rechnet man in Deutschland mit mehr als 5 Millionen Muslimen. Das ist ca. 7% der Bevölkerung. In Österreich mit ca. 600.000, ca. 7% der Bevölkerung und in der Schweiz mit ca. 400.000, 5% der Bevölkerung. Niemand kann dem Thema Islam und dem Umgang mit Muslimen aus dem Weg gehen. Der Islam hat die Mitte unserer Gesellschaft erreicht und wir werden durch den offensiven und missionierenden Glauben der Muslime herausgefordert. Die Mehrheit der Flüchtlinge sind Muslime. Durch fast alle Nachrichtensendungen wird der Islam als eine kriegerische Religion wahrgenommen. Seit Jahren toben die meisten Kriege unter den unterschiedlichen muslimischen Gruppen in der islamischen Welt. Die meisten Opfer dieser auch durch die Religion geprägten Kriege sind Muslime selbst. Auch deshalb sind muslimische Flüchtlinge mit mehr als 90% die größte Gruppe der in unseren westlichen Ländern ankommenden Flüchtlinge. Christenverfolgung in islamischen Ländern. Es gibt einen unübersehbaren Zusammenhang zwischen dem Islam und der Verfolgung der Gemeinde Jesu. Die massivsten Christenverfolgungen finden aktuell in muslimisch geprägten Ländern statt. Mehr als tragisch ist es, dass die Verfolgung der Christen bis in die Flüchtlingsrouten und Unterkünfte im Westen hinein stattfindet. Was bedeutet das Erstarken des Islam für uns Christen? Welche Gefahren gibt es? Welche Chancen bieten sich Gemeinden und Christen aktuell mehr als je zuvor, Muslimen das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen? Ja, die Weltmission ist längst vor unserer Haustür angekommen. Und die Christen? Mission unter Muslimen, nur ein Missverständnis? Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, lässt aus Anlass des bevorstehenden Reformationsjubiläums verlauten, dass sie das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens nicht mehr vertreten will. Sie erklärt, die Herausforderung besteht darin, von Christus zu sprechen, aber so, dass dabei nicht der Glaube des anderen abgewertet oder für unwahr erklärt wird. So wie für den Christen das Gehören zu Christus der einzige Trost im Leben und im Sterben ist, so ja auch für Anhänger der anderen Religion sein spezifischer Glaube. Dies darf auf beiden Seiten des Gespräches anerkannt werden. Mission als eine Bedrohung des Friedens? Gefährdet der christliche Missionsbefehl angesichts der wachsenden Zahl von Muslimen den Frieden? Ja, meint die zweitgrößte evangelische Kirche Deutschlands und verzichtet auf die Missionierung der Muslime. Im Oktober 2015, mitten in der unüberschaubaren Flüchtlingswelle, versendet die Kirche eine Handreichung an alle ihre Gemeinden, in der nicht nur jeder Missionierungsversuch bei Muslimen verworfen wird, sondern Brücken zwischen Muslimen und Christen gebaut werden sollen, um das Miteinander und die Verbundenheit zwischen den Religionen zu fördern. Dieses Positionspapier der Rheinischen Kirche ist selbst für die säkuläre Presse befremdlich. Bereits einige Monate vorher gab die IKD einen Dialogratgeber heraus zur Förderung der Begegnung zwischen Christen und Muslimen. Die Veröffentlichungen erwecken den Eindruck, dass es zwischen Islam und Christentum mehr Gemeinsames als Trennendes gibt. Immer mehr Stimmen aus Kirchen und Freikirchen stimmen in diesen Ton ein und verharmlosen die Gefahren des Islam. Der muslimische Gebetsruf als Machtanspruch. 5-mal täglich erklingt der Ruf des Muezzins in den Moscheen unserer Städte. Der Inhalt des islamischen Gebetsrufes ist eine politische Machtdemonstration. Mit dem Beginn jedes Rufes, Gott ist der Größte, wird der Anspruch Allahs über die Gesellschaft betont. Alles hat sich Allah zu unterwerfen, auch die westlichen Gesellschaftssysteme. Mit dem anschließenden Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist ein Prophet, verneint jeder Muslim gleichzeitig das christliche Glaubensbekenntnis. Jesus Christus wird von jedem Muslim mehrmals täglich zu einem Gesandten unter vielen degradiert. Mohammed ist im Selbstverständnis der Muslime nicht nur der Prophet einer persönlichen Frömmigkeit, er war und ist im Verständnis der Muslime in aller Welt der politische und militärische Führer der weltweiten muslimischen Gemeinschaft. Viele Europäer verstehen das nicht, weil sie Religion nur als Privatangelegenheit einstufen. Der muslimische Gebetsruf als Provokation. Jeder Gebetsruf der Moscheen ist eine öffentliche Provokation der Nachfolger Jesu Christi. So ist es für Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, unerträglich, wenn zugleich der IKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom es als berührend und bereichernd empfindet, von dem Ruf des Muezzins in den Gottesdienst der Muslime mit hineingenommen zu werden. Hier wird von hohen christlichen Repräsentanten die islamische Propaganda gefördert. Aber wer nicht mehr selbst missioniert, der wird missioniert. Die Ausbreitung des Islam als Gericht Gottes. Weshalb konnte der Islam ab dem 7. Jahrhundert seinen Siegeszug in der ganzen Welt antreten und innerhalb kurzer Zeit fast alle ehemals christlichen Gebiete erobern? Einige der Gründe lagen in der Missionslosigkeit der damaligen Christen und dem lähmenden Streit über nebensächliche Themen. In dem neuen Impulspapier der IKD zum Thema Reformation und Islam wird das Sola Scriptura der Reformation offen korrigiert und relativiert. So können die biblischen Texte auch nicht im gleichen Sinne wie von den Reformatoren vorgestellt als unmittelbares Wort Gottes verstanden werden. Steht eine solche Kirche und ein solches Christentum nicht längst unter dem Gericht Gottes? Vielleicht ist das Erstarken und die Ausbreitung des Islam in Westeuropa ein Gerichtshandeln Gottes an der Bibelkritik, die sich in Kirchen und Freikirchen seit Jahren manifestiert, auch in der Beurteilung der ethischen Fragen über Homosexualität, Gender und Abtreibung? Der Islam ist eine nachchristliche und eine antichristliche Religion. Der Islam ist erst im 7. Jahrhundert nach Christus entstanden. Jedes Kind in der islamischen Welt lernt, dass das Christentum eine von Allah gestiftete Religion ist und dass die Bibel der Christen verfälscht wurde. So wird schon den Kindern beigebracht, dass in der Urbibel Allahs, die die Christen verändert haben, bereits der Name Mohammeds und dessen Kommen auf die Erde gestanden habe. Außerdem gäbe es ursprünglich in der Bibel keine drei Götter, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Für religiöse und nicht religiöse Muslime ist klar, liest den Koran, die heutige Bibel der Christen ist eine Fälschung. Christen werden verführt. Manche Christen, die Muslimen das Evangelium bringen wollen und den Koran lesen, lassen sich von der Erwähnung biblischer Namen im Koran zu der Meinung verführen, dass der Koran und die Bibel viele Gemeinsamkeiten enthalten. Aber stimmt das? Ist diese Anknüpfung an Aussagen im Koran für christliche Mission hilfreich? Ich denke, dies ist nur auf Kosten der Wahrheit möglich. Abraham hat in der Bibel eine entscheidende heilsgeschichtliche Bedeutung. Im Koran ist er der erste Muslim, der sogar die Kaaba in Mekka erbaut habe und Allah bereits eindringlich gebeten habe, Mohammed als Prophet zu entsenden. Der Abraham des Koran ist nicht der Abraham der Bibel. Jesus wird im Islam als Isa bezeichnet und ist ein normalsterblicher Mensch. Er wird ausdrücklich als Sohn Gottes abgelehnt, auch seine Gottheit und seine Kreuzigung werden verneint. Allah habe mit einem Trick Isa vor dem Kreuz bewahrt und Isa habe Mohammed als kommenden und größten Propheten angekündigt. Der Isa des Koran ist nicht der Jesus Christus der Bibel. Sünde ist im Verständnis der Muslime ein Fehltritt, den Allah je nach Laune verzeiht oder eben bestraft. Sünde im Koran ist etwas völlig anderes als Sünde in der Bibel. Und der Allah des Koran ist nicht der Gott der Bibel, der sich uns als Vater des Herrn Jesus Christus, als Sohn Gottes und als Heiliger Geist offenbart hat. Muslime betreiben Götzendienst und der muslimische Glaube ist gemessen an der Bibel voller Irrlehren. Noch einmal zusammengefasst, der Abraham des Koran ist nicht der Abraham der Bibel, der Isa des Koran ist nicht der Jesus Christus der Bibel, Sünde im Koran ist etwas völlig anderes als Sünde in der Bibel und der Allah des Koran ist nicht der Gott der Bibel, der sich uns als Vater des Herrn Jesus Christus, als Sohn Gottes und als Heiliger Geist offenbart hat. Das eigentliche Hindernis der Bekehrung von Muslimen. Das Haupthindernis ist nicht der Koran und der Glaube der Muslime, nicht die Geschichte der Kreuzzüge oder die Bindung an die weltweite muslimische Gemeinschaft. Das größte Hindernis für Muslime, sich zu Jesus Christus zu bekehren, ist identisch mit dem Hindernis jedes Menschen, egal in welchem Volk und in welcher Religion ein Mensch groß geworden ist. Jeder Mensch ist von Geburt an tot in seinen Sünden. Jeder Mensch muss erkennen, dass er ohne den Retter Jesus Christus in Ewigkeit verloren ist. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der sein Leben als Sühnung für uns Menschen am Kreuz von Golgatha hingegeben hat. Es geht bei der Bekehrung immer um die Totenauferweckung eines Sünders. Und Tote kann nur der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, durch den Geist Gottes erwecken. Kein Mensch kann sich alleine retten. Kein Missionar kann Erfolg haben mit menschlichen Methoden, die Muslimen einen Sonderweg zur Rettung ermöglichen sollen. Und abschließend noch praktische Ratschläge für den Umgang mit Muslimen. Was Nachfolger Jesu auch im 21. Jahrhundert in der Missionsarbeit unter Muslimen brauchen, ist, die aufopfernde Liebe Jesu im Zeugnis gegenüber den Muslimen zu leben. Den persönlichen Glauben in der Begegnung mit Muslimen im Alltag einfach zu bekennen. Der Verzicht, den Koran im Zeugnis zu benutzen, weil er ein antichristliches und antibiblisches Buch ist. Mut, als Botschafter Jesu alle Muslime zur Versöhnung mit Gott aufzurufen und es nicht zu verschweigen, dass der Islam keinen Menschen retten kann und der Koran keine Offenbarung des einzig wahren Gottes ist. Die Geduld, mit Muslimen zusammen die Botschaft der Bibel zu studieren, das anhaltende Gebet, dass Muslime durch den Glauben an Jesus Christus von dem antichristlichen Geist ihrer Religion befreit und zu Missionaren Jesu unter ihren eigenen Völkern werden. Eine gute Möglichkeit, Gottes Gnade und Wahrheit zu bezeugen, ist der Kalender Leben, den wir in 31 Sprachen zur persönlichen Evangelisation anbieten. Diesen Text verfasste Friedemann Wunderlich im Dezember 2016.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Vielleicht dazu gesagt, also wir arbeiten in einem Außenviertel von Lima. Lima ist ja eine riesige Stadt an der Küste von Peru mit geschätzt 12 Millionen Einwohnern. Und wir arbeiten dort in einem von diesen armen Außenvierteln. Das nennt sich San Juan de Lurigancho.
Es gibt dann auch viele wirklich gute Gespräche, also auch Einzelgespräche, wo sich dann die Jugendlichen öffnen und auch aus Dingen in ihrem Leben berichten, die passiert sind. Sexueller Missbrauch, Abtreibung oder auch wechselnde Partnerschaften, worunter sie leiden. Also da öffnen sich dann auch viele und suchen auch Hilfe bei uns.
Wir haben wirklich gesehen, dieses junge Mädchen hat vergeben und sie ist heute zu einem fröhlichen Mädchen herangewachsen und kann inzwischen auch ziemlich offen über dieses Thema reden, weil sie eben Vergebung auch erlebt hat und Vergebung erfahren hat. Also das ist einfach ein Begleiten von solchen Leuten über einen längeren Zeitraum. Trotzdem bleiben da natürlich Wunden. Das wird nie, im Normalfall nie komplett überwunden. Aber das ist natürlich auch in anderen Bereichen so. Und trotzdem können wir trotz der Wunden auch weitermachen.
Du eres la roca de mi salvación, mi alto refugio.
Hintergrund hören Sie christliche lateinamerikanische Musik von José Navarro.
De nada temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. De nada temerá mi corazón, porque solo tú eres santo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá este mi corazón. De nada temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. De nada temerá mi corazón, porque solo tú eres santo.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Ihr habt auch von dem sozialen Projekt berichtet im Bereich Kinderarbeit. Vielleicht könnt ihr jetzt auch ein bisschen davon an unsere Hörer weitergeben.
Ja, wir arbeiten auch mit Familien mit behinderten Kindern. Das ist auch ein Zweig unserer Arbeit. Behinderte leben ja in Peru ganz anders als in Deutschland. In Deutschland haben sie ja alle erdenklichen Fördermöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten. In Peru, gerade in unserem Armutsviertel, wissen ja viele gar nicht, dass es Therapien für ihr Kind gibt. Das Kind lebt halt irgendwie nebenher, wird versorgt, aber kriegt halt oft überhaupt keine Fördermöglichkeit. Es ist auch ein finanzielles Problem natürlich für die Eltern, dass sie das Geld gar nicht hätten, weil es ja eigentlich kostenlos nichts gibt. Und da haben wir angesetzt, wir haben eine Sozialarbeiterin, die erstmal angefangen hat, Kontakte zu den Familien zu schaffen und zu schauen, wie kann man eigentlich helfen. Das fing schon mal an mit ganz grundsätzlichen Sachen, dass die nicht mal eine Geburtsurkunde, Personalausweis, Behindertenausweis oder sonst was hatten. Und da hat dann unsere Sozialarbeiterin erstmal den Familien geholfen, die ganzen Ämtergänge und so das abzuwickeln, sodass die Kinder jetzt die entsprechenden Ausweise haben. Vielen fehlen dann auch die entsprechenden ärztlichen oder psychologischen Untersuchungen, die Diagnose. Da hat auch unsere Sozialarbeiterin viel gearbeitet. Sie vermittelt die Kinder zu Therapien, aber sie macht auch selber Therapie und Förderunterricht mit den Kindern. Das ist schon auch eine tolle Sache. Wir sehen da auch viele Erfolge, wie die Kinder dann auch wirklich lernen, auch sich selber zurechtzukommen, sich selber anzuziehen, selber zu essen. Manche Kinder haben laufen gelernt durch unsere Nancy. Nancy heißt unsere Sozialarbeiterin. Oder auch dann in Sprachtherapie vermittelt werden Kinder, die überhaupt nicht gesprochen haben. Man muss natürlich, je kleiner, desto besser anfangen. Wenn sie dann schon groß sind, wenn sie zu uns kommen, kann man oft nicht mehr viel machen.
Und wir setzen auch da noch weiter vorne an. Vieles hat auch damit zu tun, wie geht die Familie damit um. Wir haben Familien getroffen, die die Kinder auch irgendwo im Haus versteckt haben, bewusst oder unbewusst. Da spielt ja ganz viel auch Scham mit. Und ja, wir haben einfach gesagt, wir wollen da helfen, dass die Familien lernen, damit anders umzugehen. Dass sie einfach sagen, das ist jetzt ein Kind, das ich habe und dem will ich mich auch stellen. Ja, und dass damit auch noch nicht zu Ende ist, dass auch für solche Kinder wirklich ein Segen gibt und dass die Familien da auch ganz anders damit umgehen. Und da haben wir ganz, ganz positive Erfahrungen auch eben gesammelt, dass die Familien lernen, das Kind nicht mehr wegzusperren, sondern auch ganz bewusst mit hineinzunehmen.
Und ich möchte vielleicht auch noch ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Also die Nancy hat wirklich auch ein Herz, den Menschen auch persönlich weiterzuhelfen. Sie erzählt ihnen auch von Jesus. Die meisten Familien kennen Jesus nicht. Und eine Frau kam zu uns in die Arbeit vor Jahren mit ihrem behinderten Kind. Und die Nancy hat dann angefangen, auch Therapie zu machen oder sie zu Therapiestellen zu vermitteln. Die Frau war sehr verbittert. Sie hatte sehr negative Erfahrungen in ihrem Leben gemacht und hat mit ihrem Charakter dann auch oft verletzt, war oft sehr heftig in ihren Reaktionen. Und die Nancy hat ihr dann von Jesus erzählt. Und die Frau hat dadurch Jesus kennengelernt, zum Glauben gefunden, hat wirklich Lebensveränderungen erfahren. Sie arbeitet immer noch an ihrem Charakter, aber man sieht auch schon viel Veränderungen. Sie hat sich inzwischen taufen lassen und hilft inzwischen im Projekt mit. Sie macht inzwischen selber auch, also sie ist Krankenpflegehelferin und hat sich auch ein bisschen mit Therapie weitergebildet. Sie macht inzwischen selber Therapie bei anderen Kindern und wir finden das so schön, weil sie dadurch von einer Empfangenden zu einer Gebenden geworden ist.
Und was uns halt wichtig ist, eben auch da wiederum zu sagen, mit Gott gibt es immer noch einen Weg. Auch da, wo es vielleicht schwierig ist, wo es menschlich vielleicht so aussieht, dass es keinen Weg mehr gibt. Es gibt immer einen Weg, wenn wir ja, auf Jesus vertrauen und auf Jesus bauen.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Viele Menschen auf diesem Planeten leiden an den Folgen von Gewaltanwendung und sexuellem Missbrauch. Gebet und das Werk biblischer Nächstenliebe kann diesen Menschen helfen, ihre Traumata zu überwinden und ein neues Leben zu beginnen. Unterstützen Sie daher christliche Missionswerke im In- und Ausland, die in diesem Bereich tätig sind und helfen können. Spenden Sie jetzt.
Vergewaltigungsopfer hat eben erzählt, eben, die hat sich auch lange rumgequält mit dem Gedanken, ja Gott, wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Und dann hat Gott ihr mal gezeigt, als du vergewaltigt wurdest, war ich dabei. So praktisch, als du vergewaltigt wurdest, wurde ich vergewaltigt. Ich habe genau das gelitten, was du gelitten hast. Und es hat dann dieser Frau sehr geholfen zu verstehen, dass Jesus wirklich auch in dem Leid dabei ist und ihr auch hilft, es zu überwinden.
Genau, und das Wesentliche ist eben, dass die Leute verstehen, dass Gott auch trotzdem noch einen Plan für ihr Leben hat, dass auch mit so einer fürchterlichen Erfahrung das Leben nicht zu Ende ist. Und das hängt natürlich ganz viel davon ab, wie reagieren wir, wie nehmen wir diese Leute an, wie nehmen wir diese Leute auf, wie helfen wir ihnen dabei? Das ist natürlich ganz entscheidend dann auch für das, was die Leute verstehen. Wie nimmt Gott mich an? Wie nimmt Gott mich auf? Was will er mit meinem Leben machen? Und wir versuchen ihnen dann auch zu sagen, dass selbst diese schlimmen Erfahrungen, die kann man dann auch zum Positiven gebrauchen. Und manch einer von diesen Missbrauchsopfern können jetzt heute anderen Menschen auch helfen, die durch ähnliche Erfahrungen durchgegangen sind. Also nichts, was hier auf der Erde geschieht, ist am Ende dann auch nutzlos. Selbst solche fürchterlichen Sachen können dann im Endeffekt auch wieder zum Segen sein, wenn wir diese Dinge ja von Gott auch heilen lassen.
Ich würde jetzt schon gerne noch ein konkretes Beispiel von euch hören, was dann eine wirksame Heilung hervorruft bei diesen Missbrauchsopfern. Was hilft Ihnen in der Regel am besten? Womit arbeitet ihr in diesem Bereich?
Also das allererste ist natürlich einfach mal sie anzuhören und ihnen da wirklich auch Gottes Liebe entgegenbringen, dass man ihnen aufmerksam zuhört, dass man ihnen Glauben schenkt. Das ist, denke ich, schon mal das ganz Wichtige. Und ja, sie einfach dann auch, da braucht es oft gar nicht viel Worte. Das ist einfach mal nur, dass man die Person in den Arm nimmt und dann eben auf die Art und Weise zum Ausdruck bringt, du bist angenommen, trotzdem bist du angenommen. Das sind ja keine einfachen Angelegenheiten. Mir kommt ein junges Mädchen in den Sinn, die von ihrem Stiefvater missbraucht worden ist. Die Mutter wusste davon und ja, hat am Ende nichts dagegen getan. Und wie sie dann das endlich mal auch rausgebracht hat und ja, uns erzählt hat, hat sie erzählt, für sie war nicht mal das Schlimmste, dass sie missbraucht worden ist, sondern das Allerschlimmste war für sie, dass die Mutter nichts unternommen hat, dass die Mutter das gewusst hat. Wir haben ihr dann einfach auch versucht zu helfen, auch trotzdem der Mutter zu vergeben. Wir haben ihr dann auch aufgezeigt, im Endeffekt war die Mutter ja auch ein Opfer gewesen. Sie wurde nämlich auch missbraucht. Also das ist ja oft dann ein ganzes Paket, das da mitkommt. Wir haben wirklich gesehen, dieses junge Mädchen hat vergeben und sie ist heute zu einem fröhlichen Mädchen herangewachsen und kann inzwischen auch ziemlich offen über dieses Thema reden, weil sie eben Vergebung auch erlebt hat und Vergebung erfahren hat. Also das ist einfach ein Begleiten von solchen Leuten über einen längeren Zeitraum. Trotzdem bleiben da natürlich Wunden. Das wird nie, im Normalfall nie komplett überwunden. Aber das ist natürlich auch in anderen Bereichen so. Und trotzdem können wir trotz der Wunden auch weitermachen. Wir sagen immer, das ist so wie mit einer ganz normalen Wunde, die, sagen wir mal, in unserem Arm zugeführt wird. Da bleibt eine Narbe. So eine Narbe kann auch durchaus noch Probleme auch in Zukunft bereiten und trotzdem können wir unser Leben dann auch weiterleben. Und das ist es, was man einfach diesen Opfern dann auch beibringen muss. Das Leben geht weiter und sie können weiterleben und sie können auch für Gott noch ein ganz tolles Zeugnis sein.
Ihr arbeitet und wirkt ja in der Stadt Lima. Wenn wir jetzt einen Spaziergang unternehmen durch diese Stadt, wie kann man sich das vorstellen? Was erleben wir? Welche Gerüche nehmen wir wahr? Welches Klima herrscht dort vor?
Lima ist natürlich dadurch, dass es eine 12-Millionen-Stadt ist, sehr, sehr vielfältig. Das muss man einfach mal dazu sagen. Es ist natürlich, hat eine schöne Innenstadt, definitiv. Aber ansonsten ist Lima jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt. Es ist eine 12-Millionen-Stadt mitten in der Wüste. Das kann man sich schwer vorstellen. Es ist tatsächlich so, rundherum und auch in dem Viertel, in dem wir leben, ist alles, überall, wo nicht bewässert wird, ist grau. Ja? Denn, ja, woher kommt es? In Lima regnet es nie. Das ist für die Leute oft unverständlich, wie das sein kann. Lima liegt an der Küste, an der Pazifikküste von Peru. Wir liegen ungefähr 6 Kilometer vom Strand entfernt, leben wir. Wie kann es dann dort Wüste sein? Das liegt an dem Humboldtstrom. Das ist ein kalter Meeresstrom, der aus der Antarktis kommt. Der beeinflusst das Klima dahingehend, dass es eben an der Küste selber nie regnet. Erst dann auf 1500 Meter Höhe. Hinter Lima fangen ja sofort die Anden an, die Berge. Und es geht ganz schnell dann auf 4000 Meter hoch. Also das ist keine lange Strecke bis dorthin. Und deswegen, ja, erst dann auf einer gewissen Höhe, ab 1000, 1500 Meter, wird es dann grün. Und in Lima ist es nur grün dort, wo es bewässert wird. Jetzt denken natürlich viele Leute, warum baut man dann so eine Riesenstadt mitten in der Wüste? Da muss man auch dazu sagen, aus den Anden, aus den Bergen kommen Flüsse und um die Flüsse herum wird bewässert natürlich. Und Lima selber liegt auch an so einem Fluss, dem Rímac. Und das war natürlich eine schöne Flussoase zu der Zeit, als Lima gegründet wurde. Und außerdem ist dort natürlich ein wichtiger Hafen. Das war natürlich für die Spanier damals ein ganz wichtiges Argument. Und so wurde Lima in der Flussoase gegründet. Inzwischen ist natürlich Lima so weit gewachsen, dass es längst aus dieser Oase hinaus gewachsen ist. Und deswegen sind heute die meisten Viertel von Lima liegen außerhalb dieser Bewässerungszone und liegt mitten in der Wüste. Und so auch unser Stadtteil rundherum ist alles grau, ist alles staubig. Man kann sich das so vorstellen, auch die Berge rundherum sind alle unbewachsen. Und wenn dann ein Lüftchen drüber geht, dann ist es natürlich auch ganz schnell staubig. Also Staub ist ein großes Thema bei uns zu Hause. Man kommt mit Staubwischen, käme man nicht mehr hinterher. Irgendwann wird man dann etwas großzügiger und lässt auch mal einen Staub liegen.
Und also mit Spazieren gehen, weil du gefragt hast, wenn man da mal spazieren geht. Also spazieren gehen ist bei uns überhaupt nicht attraktiv. Da ist dann Haus an Haus dicht. Hunde springen überall rum, also frei und machen natürlich ihre Häufchen dann auch verschiedentlich hin. Muss man also immer aufpassen, dass man nirgends hineintritt. Ansonsten Abfall liegt auch immer wieder mal rum. Also so attraktiv ist es nicht, bei uns spazieren zu gehen. Wenn wir mal ins Grüne wollen, dann müssen wir mindestens 2 Stunden Richtung Hochland fahren, um dann mal ein bisschen spazieren gehen zu können. Vielleicht das noch kurz. Also Lima, wie der Albrecht schon sagte, der ganze Küstenstreifen ist Wüste. Und dann fährt man in die Anden hoch, also auf 4.000, 5.000 Meter Höhe. Da wird's dann schön grün, ja, je nach, also da gibt es natürlich auch Regenzeit und Trockenzeit, also zeitweise ist es dann richtig schön grün und dann hinter den Anden kommt man hinunter in den Urwald, der richtig tropisch und ja, natürlich immer grün ist, ja. In Lima vielleicht noch kurz an der Küste, also wir haben im Sommer sehr schwül heiße Sommer, also heiß heißt bei uns 32 Grad, mehr wird es dann auch nicht, aber dadurch, dass es so feucht ist, die Luft, kommt es einem sehr heiß vor und das ist dann 2 Monate durch, auch in der Nacht kühlt es nicht richtig ab. Und der Winter ist dann sehr so ein dicker Nebel, viel Nebel, wenig Sonne, bis auf 15, 14, 13 Grad kommt es dann. Also nicht so kalt, aber man hat halt auch keine Heizung in den Wohnungen. Und durch die Feuchtigkeit ist es dann schon sehr unangenehm.
Jetzt hätte ich ganz gerne noch einen Bibelspruch von euch, und zwar in Spanisch, bitte. Und mit Übersetzung, wenn es geht.
Okay, mir kommt gerade so ein Spruch, der für mich immer wichtig war. Das heißt, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Das heißt auf Deutsch, das ist aus Offenbarung, sei treu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Und ich denke, das ist wichtig für unser Leben. Das ist ein wichtiger Vers für unser persönliches Leben. Wir wollen einfach in unserem Dienst treu sein, treu dem Herrn, und er wird uns dann auch dementsprechend belohnen. Das ist immer wieder gut, wenn wir das uns vorhalten, also selbst wenn man durch Schwierigkeiten durchgeht. Auch im Glauben gibt es ja Krisen und Schwierigkeiten. Einfach zu wissen, dass Gott treu ist, und wenn wir treu sind, dann werden wir auch dementsprechend belohnt werden.
Genau, und ein Wahlspruch von mir ist aus Hebräer 12, glaube ich. Hebräer 12, den bringe ich jetzt aber nicht aus Spanisch und Deutsch komplett zusammen. Aber das, was mir daran wichtig ist, ist der Teil, wo es heißt, puestos los ojos en Jesús. Auf Deutsch, indem wir hinschauen auf Jesus. Und das ist für mich eigentlich so wichtig, eben wirklich den Blick auf Jesus zu halten, auch wenn Schwierigkeiten sind oder was auch immer ist, dass wir unseren Blick auf Jesus halten und an ihm festhalten.
Ja, dann bedanke ich mich herzlich für das Interview und wünsche euch eine glückliche Reise zurück nach Peru, nach Lima.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön auch. Ja, in 4 Tagen geht es wieder zurück nach Lima und wir freuen uns schon auf die neuen Herausforderungen. Herzlichen Dank.
Und die Geschwister dort erwarten uns schon mit Erwartung. Also dann, tschüss.
Dann nehmt liebe Grüße mit auch von uns aus Deutschland.
Dankeschön.
Geehrte Hörerinnen und Hörer, unsere Sendezeit ist schon fast vorbei. Wir hoffen, die Inhalte unserer Sendung haben bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen. Wir grüßen unsere Hörer in den USA. 20% unserer Hörer leben in den USA, so beziffert es die aktuellste Statistik von DWG Radio. Auch die anderen Hörer grüßen wir natürlich. 6% leben in der Schweiz, 2% in Russland, 2% in Rumänien. 1,5% unserer Hörer haben wir jeweils in Österreich und der Ukraine. Und 8% der Zugriffe aus 175 weiteren Ländern. Das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. In 30 Tagen lag die Zahl der Hörer bei 35.000. Ach ja, die größte Hörergruppe von DWG Radio in deutscher Sprache haben wir in Deutschland. 59% sind es immerhin. Noch etwas in eigener Sache, und zwar Interviews, die es nicht in die Sendung geschafft haben oder die gar nicht erst geführt werden konnten. Da haben wir 2 aktuelle Beispiele. Ein Gemeindeleiter aus Kirgisistan hat einen Rückzieher gemacht und wollte doch kein Interview geben. Er wollte sich und seine Gemeindemitglieder schützen. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes gibt es insbesondere im Süden Kirgisistans islamistische Gruppierungen mit potenziell terroristischer Ausrichtung. Eine weitere Absage auf eine Interviewanfrage erhielten wir von einem Deutschen, der nach Afghanistan ausreist, als evangelikaler Christ. Er möchte dort Christen helfen und sie unterstützen. Afghanistan belegt Platz 2 auf der Rangliste des Weltverfolgungsindex. Christen werden in Afghanistan im Privat- und Familienleben, im gesellschaftlichen Leben, im Leben im Staat, aber auch im kirchlichen Leben massiv unter Druck gesetzt. Die Gewaltschwelle ist niedrig und es tritt Gewalt gegenüber Christen sehr häufig auf. Einen herzlichen Dank auch an die Spender für die neue Studioausstattung für das Sprachlabor Mikros Dynamis. Nach 9 Jahren wurden die Studiolautsprecher durch neue und bessere Lautsprecher ersetzt. Vielen Dank an die Spenderin aus Bad Kissingen in Unterfranken und auch an die Spender aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz, ebenfalls in Bayern. Vielen Dank für das Zuhören, sagt Alexander Schmidt. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, immer am Sonntag, 20 nach 9. Tschüss.